SRF 2 Kultur.
SRF 2 Kultur, Kontext. Die Schweiz stimmt demnächst über die sogenannte Masseneinwanderungsinitiative der SVP ab. Weitere Abstimmungen stehen an über die Anerkennung der Freizügigkeit mit kroatischen Arbeitskräften, außerdem die Ecopop-Initiative, die die Einwanderung radikal begrenzen will. Bei diesen Entscheidungen geht es nicht nur um die Schweiz, sondern auch um Europa. Von einem europäischen Richtungsentscheid ist die Rede. Der Historiker Thomas Gees von der Fachhochschule Bern hat dieses Verhältnis zwischen Einwanderung und der Positionierung der Schweiz in Europa genauer untersucht. Er ist jetzt zu Gast in Kontext in der Reihe Europäische Gespräche. Mein Name ist Sabine Bitter. Herr Gees, der Abstimmungskampf über diese sogenannte Masseneinwanderungsinitiative der SVP ist eng mit der Europapolitik der Schweiz verknüpft. Bei einer Annahme der Initiative droht die Europäische Union denn auch, damit die bilateralen Verträge aufzukündigen. Ist die Abstimmung also tatsächlich ein wichtiger Richtungsentscheid hin oder weg zu Europa?
Diese Initiative steht ganz eng im Kontext zur Europapolitik der Schweiz. Von einem Richtungsentscheid würde ich nicht gerade sprechen. Es ist vielmehr eine Reihe von Volksentscheiden, die eben einen starken Bezug zur europäischen Integration haben. Man sieht es aber auch an der Kampagne. Die Gegner der Initiative weisen ja darauf hin, dass der bilaterale Weg gefährdet wäre. Die Befürworter der Initiative spielen dieses Argument ein wenig herunter, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist Teil des schweizerischen Weges nach Europa und natürlich ist es ganz klar, dass die bilateralen Eins, die man damals abgeschlossen hat, durch eine Annahme der Initiative gefährdet wäre. Die bilateralen Eins waren das erste Paket, das der Bundesrat im Nachgang zum EWR abgeschlossen hat. Darunter gehört eben auch die Personenfreizügigkeit sowie weitere Abkommen zum Marktzugang. Es ist das wichtigste Paket, die Grundlage, worauf dann das meiste aufbaut.
Herr Gees, Sie sind Historiker und spezialisiert auf die Geschichte der Einwanderungspolitik. Wenn man sich an andere Abstimmungen erinnert, etwa als es darum ging, dass die Schweiz Geld für die neuen EU-Mitgliedsländer spricht, als es um die sogenannte Ostmilliarde ging, hing über der Abstimmung ebenfalls die Forderung nach einem grundsätzlichen Bekenntnis für oder gegen Europa. Inwiefern wiederholt sich da die Situation?
Auch hier geht es natürlich jetzt wieder darum, auszuscheren aus diesem Weg nach Europa. Die Schweiz hat sich mit diesen Verträgen ein Stück weit gebunden, hat eben den Marktzugang erhalten, hat aber auch Verpflichtungen erhalten. Jetzt wird das in Frage gestellt, ein Stück weit durch die Initiativbefürworter. Und von daher sind wir einfach in einer Reihe von Abstimmungen, die den Weg nach Europa gefährden, weil es hier darum geht, den Kontrollverlust ein Stück weit rückgängig zu machen. Von daher ist es nicht die erste Abstimmung, die eben im Kontext dieses Binnenmarktes steht. Und es wird wahrscheinlich auch nicht die letzte sein, weil wir dürfen nicht vergessen, die Initiativbefürworter sind ja gleichzeitig auch EU-Kritiker.
In anderen Ländern in Europa, etwa in den Niederlanden oder in Deutschland, insbesondere im Moment in Bayern, werden derzeit ebenfalls heftige Einwanderungsdebatten geführt. Sind diese vergleichbar mit der Schweiz?
Ich würde sagen, die sind vergleichbar, weil fast in allen europäischen Ländern gibt es eine konservative Bewegung, die ein Stück weit eben Mühe hat mit dieser Personenfreizügigkeit. In diesen Wochen haben wir eine heftige Debatte in England, wir haben eine heftige Debatte auch in Deutschland über die Zuwanderung in den Sozialstaat. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir hatten Bewegungen in Frankreich mit dem Front National. Es gibt auch in den skandinavischen Ländern ein gewisses Unbehagen, auch in Ungarn. Was vielleicht etwas speziell bei der Schweiz ist, dass wir über eine so lange Tradition verfügen. Wir haben eben seit den 60er Jahren fast regelmäßig in jeder Dekade diese Auseinandersetzungen. Und das spielt natürlich eine Rolle, weil wir hier diese direktdemokratischen Elemente haben, wo eben Opposition zur Regierung gebildet werden kann, ganz direkt über Initiativen, über Referenden. Von daher sehe ich die Schweiz in einer Vorreiterrolle. Sie spielt da eine besondere Rolle. Aber wenn wir die letzten 15 Jahre, sagen wir mal, anschauen, gibt es natürlich diese Bewegungen fast in ganz Europa. Die Kritik an der Zuwanderung ist in diesem Sinne nichts typisch Schweizerisches.
Herr Gaes, diese Debatten über Zuwanderung haben in der Schweiz eine längere Geschichte. Wir haben es bereits angesprochen. Wenn wir jetzt mal einen großen Sprung zurück machen, 100 Jahre zurück, 1914, sagen wir vor dem Ersten Weltkrieg, damals lebten und arbeiteten in der Schweiz, vergleichbar mit heute, sehr viele Deutsche in der Schweiz. Sie brachten sehr viel Know-how, sie arbeiteten als Ingenieure, aber auch im Dienstleistungsbereich, in der Hauswirtschaft, zum Beispiel die Dienstmädchen und so weiter. Wie wurde damals eigentlich auf diese verstärkte Zuwanderung reagiert?
Vor 100 Jahren, 1914, ging so etwas wie eine liberale Ära zu Ende. Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen. Es gab überhaupt keine Zulassungsbeschränkungen, auch in ganz Europa. Man brauchte kein Visum. Die Personenfreizügigkeit war eigentlich vollkommen gewährleistet. Und mit der starken Stellung der Schweiz Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam eben ein großer Strom an ausländischen Arbeitssuchenden, auch aus Deutschland, aber eigentlich noch stärker aus Italien. Und von daher müssen wir die Debatte ein wenig unterscheiden. Die italienische Zuwanderung hat eher zu einer Unterschichtung damals geführt.
Das heißt?
Das heißt, dass eben Leute auf dem Bau, über den Eisenbahnbau, stark in diesen Berufen und in der Industrie nachgefragt wurden. Das hat dann ganz direkt dazu geführt, dass es beispielsweise in Bern diesen berühmten Käfigturmkrawall gab. In Zürich gab es auch solche Auseinandersetzungen, wo eben einheimische Arbeitskräfte sich bedroht gefühlt haben. Die deutsche Zuwanderung wiederum hat eher in den intellektuellen Berufen zu einer ersten Überfremdungsdiskussion geführt. Dort könnte man dann von einer Art Überschichtung sprechen, also beispielsweise bei den Professoren, bei den Ärzten. Da gab es einen großen deutschen Anteil, der dann aber im Zuge des Ersten Weltkrieges drastisch reduziert wurde.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Europa neu geordnet. In vielen Ländern kamen starke Nationalgefühle und Ressentiment gegen andere Länder auf, auch als Folge des Kriegs. Was bedeutete dies für die Einwanderungspolitik in unserem Land und die Debatte darüber?
Vielleicht kurz etwas zum Begriff der Einwanderungspolitik. In Europa und auch in der Schweiz haben wir keine echte Einwanderungspolitik. Das heißt, wenn man es jetzt vergleicht beispielsweise mit angelsächsischen Ländern, die tatsächlich eine Einwanderungspolitik führen, wo eben die Zuwanderung quantitativ begrenzt wird, war das in der Schweiz eigentlich immer sehr liberal gehandhabt. Was wir dann aber nach dem Ersten Weltkrieg hatten, sind erste Auseinandersetzungen, vor allem auf gesetzlicher Ebene, die Freiheit innerhalb der Schweiz zu begrenzen. Man hat dann die Kategorie Aufenthalt und Niederlassung gegründet, aber auch das ging relativ langsam. Also der Bund musste zuerst einmal in der Zwischenkriegszeit sich überhaupt die Kompetenzen aneignen. 1917 wurde die Eidgenössische Fremdenpolizei gegründet, aber die hatte noch lange kaum Kompetenzen, konnte also kaum regulieren. Einwirken. Vorerst also keine große Regulierung, diese baute sich erst auf und ich würde sagen, dann der erste Schnitt oder die erste größere Zäsur bildete dann die Wirtschaftskrise der 1930er Jahre. Das gab dann der Gesetzgebung einen großen Schwung und das erste Ausländergesetz wurde dann 1934 verabschiedet. Dort allerdings wird direkt im Gesetzestext kommt der Begriff der Überfremdung auf. Und dort heißt es dann auch, dass der Bund dafür sorgen müsse, dass die Zuwanderung so gesteuert wird, dass sie eben auch den wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst wird der Schweiz. Das heißt, man wollte nicht zu viele Arbeitskräfte in der Schweiz, die dann die Arbeitslosigkeit noch verschärfen würde. Später dann vor allem im Kontext der späten 30er Jahre mit dem Nazi-Regime, als dann viele jüdische Flüchtlinge kamen, wurde natürlich schon argumentiert, dass das auch zu einer kulturellen Überfremdung führen könne. Auf gesetzlicher Stufe würde ich aber sagen, ist die wirtschaftliche Bedeutung sehr viel höher gewichtet worden. Dort hat man sich eben nach den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientiert in den 30er Jahren. Das wurde dann auch für die Nachkriegszeit weiterhin so übernommen.
Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Zuwanderung stark eingeschränkt, was besonders jüdischen Flüchtlingen zum Verhängnis wurde. Und diese restriktive Praxis hielt sich noch bis 1948, endete also nicht mit dem Ende des Kriegs. Warum?
Ich würde sagen, wenn man es etwas längerfristig anschaut, ist der Zweite Weltkrieg in der Zuwanderungsgeschichte der Schweiz eher eine Ausnahme, weil damals ging es ja vor allem um die Flüchtlingspolitik. Wenn wir aber Zuwanderungspolitik in einen etwas größeren Kontext stellen, geht es um Arbeitsmigration. Und diese beiden Zuwanderungen sollte man meines Erachtens streng auseinanderhalten, weil auch heute sprechen wir ja primär über die Arbeitsmigration und weniger über die Flüchtlingspolitik. Warum dann die Zuwanderung bzw. die Regelungen über die Niederlassungsfreiheit innerhalb der Schweiz noch weiter verschärft wurde, hängt eben damit zusammen, dass man noch völlig unter dem Eindruck der Wirtschaftskrise der 30er Jahre stand und Administration und Politik reagieren in der Regel immer mit Verzögerung auf gewisse Phänomene. Und man wusste nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte man keine Ahnung, dass es dann so rasant ökonomisch aufwärts gehen würde. Man hat sich also eher auf eine kritische Zeit eingestellt und hat dann eben versucht, das Aufgebaute aus den 30er Jahren in den späten 40ern für die 50er Jahre fortzusetzen.
Rasant aufwärts ging es dann in den 1950er und 1960er Jahren. Da wurde diese Abschottung gegen Arbeitsmigranten stark gelockert. Es kamen sehr viele ausländische Arbeitskräfte damals in die Schweiz, vor allem aus Südeuropa, aus Italien, Spanien und Portugal. Sie wurden gebraucht, die Schweizer Wirtschaft boomte, die Einwanderer arbeiteten vor allem mit tiefen Löhnen im Straßenbau, in der Fabrik und in der Landwirtschaft. Auch damals gab es sehr heftige Reaktionen aus der Bevölkerung.
Die 1950er Jahre sind tatsächlich von einem Wachstum gekennzeichnet, das heute unvorstellbar ist. Die Schweiz war vom Krieg viel weniger versehrt, hatte einen intakten Produktionsapparat und die Nachfrage war einfach enorm. Diese hohe Wirtschaftstätigkeit führte zu starker Zuwanderung und die Zuwanderung war ja nie wirklich begrenzt. Dennoch hat man eben versucht, die Freiheiten der Zuwanderer zu begrenzen nach dem sogenannten Rotationsmodell. Das müssen wir uns so vorstellen, dass man davon ausgegangen ist, die Zuwanderer kommen in die Schweiz, arbeiten hier, aber immer nur für eine begrenzte Zeit. Und wenn dann Arbeitslosigkeit drohen würde, würden diese sofort wieder die Schweiz verlassen. Also das waren sogenannte Konjunkturpuffer. Nun war es dann aber so, dass eben die Konjunktur andauernd gut war und eben immer mehr kamen. Und von daher wurde dann auch in der Bevölkerung registriert, dass da immer mehr Zuwanderer kommen. Und die ersten Kreise, die das thematisiert haben, waren die Gewerkschaften, weil sie eben befürchtet haben, zu Recht, dass die Zuwanderung Lohndruck erzeugt. Die Früchte des großen Wirtschaftswachstums der 50er Jahre wollten natürlich auch die Arbeitskräfte ernten. Und als sie dann gemerkt haben, dass ja immer mehr Konkurrenten zuströmten, konnte das Lohnniveau nicht im gleichen Ausmaß erhöht werden. Also der Zuwanderer war der Konkurrent des einfachen Arbeiters und die Gewerkschaften sahen sich dann genötigt, darauf zu reagieren. Die ersten Überfremdungsgegner waren eben linke Kreise, die Gewerkschaften. Die haben das Thema aufs Tapet gebracht, haben mit Eingaben im Parlament den Bundesrat unter Druck gesetzt und die Überfremdungsgegner, wie wir sie heute noch in Erinnerung haben, Leute um einen James Schwarzenbach mit seiner nationalen Aktion, die haben das Thema relativ spät, sage ich mal, entdeckt. Die nationale Aktion hat sich auch nicht unbedingt als Partei verstanden, sondern vielmehr als Volksbewegung. Und diese Bewegung hat dann später eben mit direktdemokratischen Mitteln versucht, die Debatte so richtig zu befeuern. Aber sie haben darauf aufgebaut, was die Gewerkschaften zum Teil ausgelegt hatten. Und ich muss vielleicht noch daran erinnern, die allererste Initiative gegen die Überfremdung in der Nachkriegszeit kam aus dem linksliberalen Lager der Demokratischen Partei in Zürich. Diese Initiative wurde dann allerdings zurückgezogen und so hat eben dann die Bewegung um James Schwarzenbach auf etwas aufgebaut, das eigentlich schon da war.
Die Schwarzenbach-Initiative forderte damals Ausländerkontingente. Kontingente sind auch jetzt wieder ein Diskussionspunkt. Ist die Situation vergleichbar mit damals?
Ja, wenn wir jetzt die Schwarzenbach-Initiative, die dann 1970 zur Abstimmung kam, vergleichen mit der Initiative von 2014, die wir heute haben, gibt es schon ein paar Unterschiede. Denn Schwarzenbach ging es nicht einfach um Kontingente, sondern er wollte tatsächlich so etwas wie einen Höchststand einführen. Die Initiative hätte vorgesehen, dass die ausländische Wohnbevölkerung in allen Kantonen nicht 10% hätte überschreiten dürfen. Das hätte damals schon dazu geführt, dass man gewisse Ausländer hätte wieder nach Hause schicken müssen.
Der Ausländeranteil war ja Ende der 1960er Jahre etwa bei 17%.
Ja, das hätte also wirklich einschneidende Maßnahmen notwendig gemacht. Übrigens hätte die Initiative noch eine Ausnahme gemacht für den Kanton Genf. Dort hätte man die 10% nicht erreichen müssen.
Warum?
Ja, weil einfach Genf viel zu klein ist und dort durch die internationale Organisation natürlich sehr viele Ausländer anwesend sind. Das hat auch Schwarzenbach erkannt, dass das unrealistisch wäre. Zurück vielleicht zum Vergleich von heute. Wir haben in der sogenannten Masseneinwanderungsinitiative keinen Höchststand definiert. Es gibt keine klare Anzahl, wie viele Ausländer in der Schweiz leben sollen. Es gibt lediglich die Kompetenz an den Bundesrat, das zu steuern. Also da gibt es eben schon einen großen Unterschied, denn Schwarzenbach hat mit dieser radikalen Forderung einer Rückführung auf 10% ganz stark gegen Interessen der Arbeitgeber verstoßen. Ich würde sagen, da ist die Initiative von 2014 ist da wesentlich flexibler und hat natürlich die Notwendigkeiten der Arbeitgeber mit berücksichtigt. Sie ist von daher nicht wirklich vergleichbar mit dem Ansatz, den eben Schwarzenbach vertreten hatte.
Der Bundesrat legte damals als Reaktion auf diese Schwarzenbach-Initiative Plafonierungsbeschlüsse vor, die jedes Jahr restriktiver wurden. Er versuchte damit die Anhänger der Kreise um James Schwarzenbach, die Anhänger auch der Nationalen Aktion und der Gewerkschaften zu beruhigen. Wie wirksam war denn diese Politik?
Diese Politik war wenig wirksam. Darüber ist man sich heute einig und umso überraschender ist es, dass genau auf diese sogenannte Kontingentierungsmaßnahmen jetzt wieder aufgebaut werden soll. Also es ist für mich etwas unverständlich, dass man eine Politik, die eigentlich nichts gebracht hat, jetzt als Wundermittel heranziehen soll, um dann die Zuwanderung tatsächlich zu beschränken. Begonnen hat man allerdings mit freiwilligen Appellen an die Arbeitgeber, dass man weniger Leute aus dem Ausland rekrutieren soll. Es gab dann auch sogenannte Betriebsplafonierungsbeschlüsse. Das Gemeinsame an dieser ganzen Plafonierungspolitik ab Mitte der 60er Jahre war dann, dass sie so kompliziert war, dass man sie auch jederzeit wieder umgehen konnte. Und es kam noch hinzu, dass der Bund zwar solche Zahlen festgelegt hat, dass nach wie vor aber die Bewilligungspraxis in den Kantonen lag und das Geschacher um die Arbeitskräfte ging dann los, zwischen den Verbänden, zum Teil zwischen den Kantonen. Und der Bund hat eben nie sich richtig durchsetzen können, sodass dann im Einzelfall eben die Arbeitgeber diese Arbeitskräfte nachgefragt haben und in der Regel die Bewilligung erteilt bekommen haben. Und das Einzige, was der Bund dann relativ erfolgreich tat, er hat einzelne Ausländerkategorien umgeschichtet. Er hat dann mehr Saisonniers zugelassen. Diese wurden dann nicht der Wohnbevölkerung zugesprochen. Ein Stück weit hat dann auf dem Papier das so ausgesehen, wie wenn diese Politik doch erfolgreich war. Aber insgesamt muss man sagen, auch in den 60er Jahren hat der Ausländeranteil weiter zugenommen.
Das heißt, der Druck der Wirtschaft war sehr groß, weil sie diese Leute, diese Arbeitskräfte braucht. Es gab ein paar statistische Tricks, damit es nicht so offensichtlich war, wie viele Arbeitsmigranten in die Schweiz kamen und hier gebraucht wurden. Und es gab aber auch Druck aus dem Ausland, zum Beispiel aus Italien. Der Bundesrat hat schließlich ein Italienerabkommen abgeschlossen in den 1960er Jahren.
Es war ein Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Italien, das den Zugang zum Arbeitsmarkt etwas liberalisiert hätte und vor allem auch soziale Rechte den Einwanderern gebracht hat. Dieses Abkommen hat die Behörden völlig auf dem linken Fuß erwischt, weil die haben gar nicht daran gedacht, dass dieses Abkommen auf solch große Empörung und auf Widerstand auch stoßen würde dann im Parlament. Aber der Hintergrund dieses Abkommens ist ganz klar die Forderung der italienischen Regierung, etwas zu unternehmen für ihre Mitbürger in der Schweiz. Es war beispielsweise dann der Arbeitsminister aus Italien, Sullo, der 1961 ganz wild ohne Ankündigung durch die Schweiz gereist ist, ohne dass der Bundesrat davon Kenntnis hat, sich ein Bild verschafft hat über die Zustände. Er war ein Stück weit dann auch schockiert, stand auch unter dem Druck der italienischen Gewerkschaften und hat einfach die Zustände für unhaltbar gefunden. Streitpunkt war natürlich damals schon der Familiennachzug und hier musste die Schweiz dann ein Stück weit einlenken. Was vielleicht interessant ist, dass diese Liberalisierungspolitik des Bundesrates eben stark ausgelöst wurde, auch durch eine europäische Note. Die Italiener haben bilateral mit der Schweiz Druck gemacht, sie haben aber auch über die damalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft den Druck schon erhöht, denn Italien stand eben innenpolitisch auch unter dem Druck, irgendetwas für ihre zahlreichen Landsleute im Ausland zu unternehmen. Und da hat der Bundesrat eingelenkt, hat dann aber nicht damit gerechnet, dass er einen Widerstand in der Bevölkerung mit diesen Zugeständnissen an Italien auslösen würde. Die Politik, die er dann eingeschlagen hat, hat vor allem auf der rhetorischen Ebene gewirkt. Man hat jedes Jahr eben diese Beschlüsse kommuniziert, man hat Rechenschaft darüber abgelegt, man hat versucht, diese Politik als Erfolg darzustellen. Ich würde aber so weit gehen, um zu sagen, dass diese Kontingentierungsbeschlüsse, diese Plafonierungsbeschlüsse, dass das viel mehr zur Beruhigung an der innenpolitischen Front beigetragen hat, als tatsächlich reale Auswirkungen gehabt hat. Und von daher war diese Politik aus dem Rückblick gesehen nicht ganz ehrlich, war aber damals eine Notwendigkeit, um im Inneren den Zuspruch zur etwas gelockerten Personenfreizügigkeit zu garantieren. Und war natürlich ein wichtiges Mittel in der Bekämpfung der Schwarzenbach-Initiative und auch der späteren Initiativen, die noch zustande kamen. Von daher tun wir heute so, wie wenn jetzt plötzlich die Personenfreizügigkeit und die Grenzen der nationalen Steuerung etwas ganz Neues ist. Ich würde aber sagen, mindestens debattiert innerhalb der Verwaltung, innerhalb des Bundesrates wurde das bereits in den 60er Jahren. Man hat ganz klar gesehen, wohin der Weg geht. Es war aber damals noch eher möglich, außerhalb eben der EWG eine autonome Politik zu führen. Aber im Kopf, in den Köpfen der Politiker war das damals schon verankert. Die haben genau gewusst, dass man diese Zuwanderungspolitik, dass man diese nicht mehr unabhängig machen kann.
Das heißt ein Stück weit auch, dass diese Debatte, die wir heute führen, jetzt zum Beispiel über diese sogenannte Masseneinwanderungsinitiative der SVP, diese Debatte ist eigentlich 50 Jahre alt.
Die ist 50 Jahre alt. Aber ich muss es vielleicht nochmals deutlicher sagen, eigentlich erst seit 10 Jahren in den Köpfen der Bevölkerung angekommen. Mit der Zustimmung zu den bilateralen 1 wurde die Personenfreizügigkeit ganz klar verankert. Man hat damals zugestimmt. Das ist jetzt Allgemeinwissen. Man weiß, dass es da eine enge Verbindung gibt. So klar war das Wissen in den 60er Jahren natürlich nicht, weil es eben öffentlich so nicht diskutiert wurde. Man hat Zuwanderungspolitik und Europapolitik damals ganz klar getrennt. Heute ist jedermann eigentlich klar, auch in der Abstimmungskampagne sehen wir, dass das da eben ein enger Bezug ist.
Herr Gees, wenn wir jetzt noch in diesem Rückblick bleiben, in den 1970er Jahren, Mitte der 70er Jahre, ging ja dann die Zuwanderung trotzdem drastisch zurück im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise. Das heißt, eigentlich hat die Wirtschaftssituation das innenpolitische Problem gelöst.
Genau dieses Phänomen zeigt eben, dass die Zuwanderung ganz stark von der Wirtschaftsentwicklung abhängig ist. Solange es der schweizerischen Konjunktur gut ging, hat eben die Zuwanderung zugenommen. Sobald es dann in den 1970er Jahren schlecht ging, hat die Zuwanderung stark nachgelassen. Und das muss man natürlich anerkennen, dass diejenigen Ausländer, die über prekäre rechtliche Verhältnisse verfügt haben, insbesondere die Saisonniers, die keinen Anspruch hatten, ihre Niederlassung zu verlängern, die wurden nach Hause geschickt, beziehungsweise die hatten einfach keine Arbeit mehr. Man hat in der Wirtschaftskrise der 1970er Jahre ganz erfolgreich die Arbeitslosigkeit exportiert. Das hat dazu geführt, dass die Schweiz eine rekordtiefe Arbeitslosigkeit hatte. Insofern war natürlich diese Politik des Konjunkturpuffers recht erfolgreich, weil man damit die Sozialkosten niedrig gehalten hat. Wir dürfen nicht vergessen, die Schweiz war wirtschaftlich sehr erfolgreich in den 50er, 60er Jahren, hat die Krise in den 70er Jahren relativ gut gemeistert, hat aber europäisch gesehen ein relativ schwaches schwach ausgebauten Sozialstaat gehabt. Die Situation ist nicht die gleiche heute wie früher und es besteht ein gewisser Anreiz, in die Sozialsysteme einzuwandern. Wir müssen aber auch historisch doch anerkennen, dass genau diese zweite Komponente der Zuwanderung, nämlich die Frage, welche sozialen Rechte haben Zugewanderte, die wurde damals eben auch schon diskutiert. Nur war es zum Teil relativ schwierig, diesen italienischen Forderungen entgegenzukommen, weil beispielsweise in der Schweiz gar keine obligatorische Arbeitslosenversicherung bestand. Eine Forderung der Italiener war ja, dass die italienischen Arbeitskräfte gegen Arbeitslosigkeit versichert sind. Eine zweite Forderung war, dass sie Familienzulagen auch nach Italien überweisen konnten, wenn sie dort Kinder haben. Und das hat dann dazu geführt, dass man diesen Forderungen gar nicht entsprechen konnte, weil es weder obligatorisch Familienzulagen noch eine Arbeitslosenversicherung gab. Das war also ziemlich bequem, diesen Forderungen auszuweichen. Heute ist es tatsächlich anders. Da ist der Sozialstaat auch in der Schweiz weiter ausgebaut und die Gefahr besteht natürlich, dass die Zugewanderten, die kommen, dann auch von diesen Sozialwerken profitieren. Handkehrum muss man sagen, sie alimentieren die Sozialwerke natürlich auch mit ihren Beiträgen und unter dem Strich kann man wahrscheinlich sagen, hebt sich das in etwa auf.
Herr Geest, jetzt Anfang Februar stimmen wir über diese Masseneinwanderungsinitiative der SVP ab. Diese Abstimmung ist nicht die letzte. Wir haben es zu Beginn angesprochen. Zur Diskussion steht auch die Anerkennung der Freizügigkeit mit Kroatien, über die wir abstimmen können. Die Ecopop-Initiative, die auch eine Begrenzung der Einwanderung verlangt. Welches ist aus Ihrer Sicht die wichtigste?
Also erstmal gehe ich davon aus, wenn die Masseneinwanderungsinitiative die Abstimmung vorüber ist, gibt es erstmal eine Pause. Es sieht ja jetzt so aus, dass man zuerst einmal das Wahljahr 2015 abwarten will und erst danach diese beiden Themen diskutiert und darüber abgestimmt wird. Die Ecopop-Initiative ist klar, die wird kommen, die hat einen etwas anderen Ansatz, hat auch etwas eine andere Anhängerschaft. Da sind konservative, zum Teil ökologische Motive, spielen da noch eine wichtigere Rolle. Aber die Personenfreizügigkeit, Ausdehnung auf Kroatien ist wahrscheinlich die wichtigere Abstimmung, weil auch diese natürlich wiederum stark in diesem europapolitischen Kontext steht und die Gewerkschaften jetzt schon eine Art Powerplay aufziehen, wenn es darum geht, weiteren Druck zu machen mit den flankierenden Maßnahmen. Von daher würde ich sagen, die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien ist die wichtigere Abstimmung als diejenige über die Ecopop-Initiative.
Das war der Historiker Thomas Gees von der Fachhochschule Bern zu Gast in Kontext, einer Sendung von Sabine Bitter in der Reihe Europäische Gespräche.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.